Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Wind spielt mit der Wetterfahne auf meines schönen Liebchens Haus.
Nur eine Zeile, nur ein paar Takte reichen den Kennerinnen und Kennern und schon wissen sie, das kann nur einer sein: Dietrich Fischer-Dieskau. Jahrhundertsänger, Genie der hohen Deklamation, Wundermann. Als der Bariton im Mai 2012 kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben ist, da fanden die Feuilletons nur Superlative. Und heute, an seinem 100. Geburtstag, wir sprechen gleich über den Nachruhm von Dietrich Fischer-Dieskau. Außerdem geht es bei uns um eine Videokunstausstellung im schweizerischen Winterthur und um die Kunstfestspiele Herrenhausen. Willkommen zur Kultur heute mit Maria Elmenreich. Es sind die Enkel und Urenkel, bei denen die Neugier siegt und denen die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte während des Nationalsozialismus offensichtlich leichter fällt als den Generationen vor ihnen. In Spiel- und Dokumentarfilmen, in Romanen und in Podcasts wird immer häufiger von Schicksalen erzählt, über die lange Jahre geschwiegen wurde. Auch der preisgekrönte Theaterautor Guido Wertheimer, geboren 1996 in Buenos Aires, auch er hat sich auf die Suche gemacht. Seine Urgroßmutter stammt aus Recklinghausen und ist 1939 quasi in allerletzter Sekunde vor den Nazis nach Argentinien geflohen. Ihre Geschichte hat Wertheimer recherchiert und jetzt bei den Ruhrfestspielen selbst inszeniert. Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet. Stefan Keim über die Uraufführung.
Filmaufnahmen aus der Zeit des Nationalsozialismus flackern über den geschlossenen Vorhang. Deportierte Juden, stolze Offiziere in Uniform, ihre lachenden blonden Kinder. Guido Wertheimer hat im Videoarchiv des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe eine Menge Material ausgegraben. Die Bilder leiten hin zur Geschichte seiner Urgroßmutter, Julia Studinski. Die Familie hatte in Recklinghausen ein erfolgreiches Schuhgeschäft und konnte es sich leisten, Julias musikalisches Talent zu fördern. Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet ist eine Reise in Guido Wertheimers Familiengeschichte und ein Abend über die Musik.
Die Musik, die Julia ihrem Sohn Rolf vorsang, als er im Dezember 1926 geboren wurde.
Die Musik, die in den KZs gespielt wurde, während Menschen vergast wurden.
Die Musik des Gases.
Die Musik des Feuers.
Die Musik des Meeres.
Die Familie zieht nach Berlin. Im Dezember 1939 bekommt die inzwischen verheiratete Julia die Möglichkeit, mit Mann und Kind nach Argentinien auszuwandern. Der gesamte Besitz, auch der inzwischen angeschaffte Steinway-Flügel, bleibt in Deutschland zurück. Auch die Eltern kommen nicht mit. Als Julia später von der Ermordung ihres Vaters in einem Lager und dem Tod ihrer Mutter hört, spielt sie nie wieder Klavier. Sie beginnt ein neues Leben in Argentinien ohne die Musik. Schnitt. Der zweite Teil des Stücks springt zurück in Julia Studinskis Jugend in Recklinghausen. Nun spielen Darina Mawlenko und Pascal Riedel ganz psychologisch einen Dialog zwischen Tochter und Vater. Der Vorhang, auf den zu Beginn die Filme projiziert wurden, bleibt hängen, ist aber nun durchsichtig. Eine optische Trennung.
Ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, Uli. Die Leute lügen, sie übertreiben. Der große Krieg ist vorbei.
Übertreiben? Papa, du weißt genau, dass ein Krieg immer zum nächsten führt. Dieses Land hat ein schlimmes Schicksal. Man muss keine Prophetin sein, um zu sehen, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt.
Guido Wertheimer wechselt zwischen Fakten und Fiktion, zwischen dokumentarischen Szenen und Träumen. Sein Stück ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit der Erinnerung an sich, eine behutsame Annäherung, eine Spekulation, wie es gewesen sein könnte, bevor er im dritten Teil seine eigene Reise nach Recklinghausen beschreibt, zum Schuhgeschäft, das es bis heute gibt.
Es ist unmöglich, alles zu beschreiben, was passiert ist. Seit ich um 5.30 Uhr aufgestanden bin, um nach Recklinghausen zu fahren. Ich verlasse Münster mit einem gemieteten Fahrrad. Und genau an diesem Punkt beginnt diese Zeitreise.
Er findet eine Verkäuferin, die sich wahrhaftig an den Namen der ehemaligen Besitzer erinnert. Sie lässt Guido Wertheimer sogar in den vierten Stock, in die ehemalige Wohnung der Studinskis, die natürlich heute ganz anders aussieht. Auf der Rückfahrt im Zug begegnet Wertheimer einer Gruppe betrunkener Jugendlicher, die rechte Parolen brüllen und eine Bierflasche zerschmeißen. Ein Splitter trifft seine Hand. Sein Blut tropft auf den Sitz und damit das seiner Urgroßmutter, wie Wertheimer schreibt. Hier wird er etwas überdeutlich. Doch sonst hat er ein feinfühliges, oft lyrisches Stück geschrieben, das wenig Dramatik und viele Gedanken enthält und das man auch als Versuch verstehen kann, Erinnerungen zu erhalten, obwohl die meisten Zeitzeugen nun verstorben sind. Für die ukrainische Schauspielerin und Musikerin Darina Mawlenko allerdings sind die Kriegstraumata ganz nah. Sie ergänzt Guido Wertheimers Familiengeschichte durch ihre persönlichen Erinnerungen an den Beginn der russischen Invasion. Dass ein Krieg immer zum nächsten führt, wie sie als Julia Studinski im Stück sagt, ist für sie ganz konkrete Realität.
Stefan Keim über die Uraufführung von »Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet«, dem neuen Stück von Guido Wertheimer, zu sehen bei den Ruhrfestspielen. Was wird bleiben? Diese Frage stellen wir in dieser Sendung, wenn wir einen großen Kulturmenschen mit einem Nachruf würdigen. Was bleibt über das Lebensende hinaus in Erinnerung? Auch heute wollen wir diese Frage stellen. Der große Kulturmensch ist der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Heute auf den Tag genau vor 100 Jahren ist er in Berlin zur Welt gekommen. Und noch immer gilt er vielen als Referenz. Auch 13 Jahre nach seinem Tod, auch über 32 Jahre nach dem Ende seiner aktiven Musikerkarriere. Und die war mehr als rekordverdächtig. Auf über 400 Schallplatten ist das musikalische Schaffen von Dietrich Fischer-Dieskau dokumentiert.
Wobei es mir nicht darauf ankam, Rekordhalter zu sein. Ich wollte zwar das, was mich interessierte, möglichst bald auch singen. Und es wurde mir fast immer die Gelegenheit dazu geboten.
Und das an vielen der wichtigen Opernhäuser in dieser Welt, bei zahlreichen Uraufführungen und ganz besonders mit seinen Liedinterpretationen. Mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich möchte ich jetzt über den Nachruhm des Dietrich Fischer-Dieskau sprechen. Uwe, woran erkennst du seine Stimme, also seine Art zu singen?
Erstmal hat er ein wirklich wiedererkennbares Timbre. Das verbindet alle legendären, berühmten Sängerinnen und Sänger. Also natürlich nicht jeder erkennt sie, aber wer viele Aufnahmen hört, kann eben, ich sage ein ganz anderes, sehr offensichtliches Beispiel, kann Maria Callas sofort erkennen. Und so kann man auch Dietrich Fischer-Dieskau sofort erkennen. Daran, dass er eine sehr hell timbrierte Baritonstimme hat. Er hat sehr viel Kopfresonanz. Immer dazu gemischt für bestimmte Klangeffekte. Das merkt man immer, wenn er dann doch mal tief runter muss in Arien oder Liedern. Und man denkt, ah, guck mal an, der hat ja doch auch noch Körperresonanz. Das ist oft ein bisschen unsinnlich und damit kommen wir sofort auf seine Art zu singen. Die ist nämlich immer extrem intellektuell, sehr vom Text und der Textausdeutung getrieben, immer 100% textverständlich, manchmal bis zur Karikatur. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, die Ballade Edward von Karl Löwe.
Dein Schwert, wie ist's vom Blut so rot? Edward, Edward, dein Schwert, wie ist's vom Blut so rot und geht's so traurig?
Da hört man schon, dass er wirklich jeden Vokal, jeden Konsonanten ausleuchtet mit noch einer anderen Farbe, quasi auf jedes Komma noch einen Textmarker setzt, damit wir es nur ja mitbekommen. Und manchmal möchte ich ihm dann fast beim Hören der Aufnahmen zurufen, sing doch einfach mal die Melodie. Sein Zeitgenosse in den 60er Jahren, der auch die großen Schubert-Zyklen aufgenommen hat, Fritz Wunderlich, wenn man da die schöne Müllerin zum Beispiel im Vergleich hört, Wunderlich, der wirklich singt, wo dieser Müllersbursch zu Anfang noch voller Lebensfreude ist. Bei Fischer-Dieskau schon völlig klar, am Anfang dieser guten Stunde, der geht gleich ins Wasser. Und das macht's dann manchmal auch ein bisschen uninteressant.
Kann man auf den Punkt bringen, was denn seine musikalischen Verdienste waren?
Erstens, dass er wahnsinnig fleißig war. Er hat ungeheuer viel, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, er hat ungeheuer viel aufgenommen. Ist auch ein Zeitphänomen, dass in der Zeit eben die Plattenfirmen sehr viel auch noch aufnehmen wollten. Diese Möglichkeit haben viele Sänger heute nicht mehr. Er hat das Repertoire ungeheuer bereichert und das ist natürlich eine Fundgrube für alle jungen Sängerinnen und Sänger heute. Auch man kann erst mal gucken, wie es denn Fischer-Dieskau gemacht hat und was er gemacht hat.
Nun habe ich ja schon die Superlative erwähnt, die damals zum Beispiel in den Nachrufen vorkam. Deswegen meine vorsichtige Frage, darf man auch nach Schwächen fragen?
Ja, darf man natürlich. Für meinen Geschmack sind seine Aufnahmen oft etwas aseptisch. Man hat das Gefühl, dass da ungeheuer viel dran gearbeitet wurde und dass dann tendenziell ein bisschen blutleer wird. Ich habe ihn noch erlebt in einem Liederabend. Er hat ja hier in Berlin in der Deutschen Oper einmal im Jahr einen Liederabend gegeben. Das hatte immer so ein bisschen was von Hohepriestertum und Lord Siegelbewahrer der hohen Kunst. Was eine ungeheure Fangemeinde hatte. Wir mussten tagelang anstehen, um überhaupt eine Karte zu kriegen. Aber er hatte auf der Bühne eine ungeheure Ausstrahlung. Er hat wirklich das Publikum, mich inklusive, der ich durchaus immer skeptisch war, in der Hand gehabt. Das war ein faszinierender Künstler, wenn man ihn live erlebt hat.
Und er hatte viele Studierende. Deswegen meine letzte Frage, inwiefern hat Dietrich Fischer-Dieskau ästhetische Spuren hinterlassen mit seiner ganz eigenen Art zu singen?
Es gibt eindeutig eine Fischer-Dieskau-Schule, die eben vor allen Dingen von der Textausdeutung kommt. Da ist zum Beispiel Christian Gerhaher zu nennen, Benjamin Appel, der sich jetzt gerade sehr geschickt vermarktet als sein letzter Privatschüler und wo man manchmal das Gefühl hat, das ist doch eine Stilkopie, mach doch bitte mal was Eigenes, deine eigenen Ideen zu einem Lied. Es sind natürlich alle, die ihm nachfolgen, auch gut beraten, sich seine Textausdeutung zum Vorbild zu nehmen. Ansonsten möchte ich jedem raten, macht keine Stilkopie, macht was Eigenes.
Ein klares Plädoyer. Das war der Musikkritiker Uwe Friedrich zum 100. Geburtstag von Dietrich Fischer-Dieskau. Mehr von ihm und über ihn finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Geben Sie ins Suchfeld Fischer-Dieskau ein und Sie finden gleich eine ganze Reihe von Sendungen. Gartenkunst ist eine große Kunst und wer davon noch zu überzeugen ist, dem seien die Herrenhäusergärten empfohlen, mitten in Hannover. Einst sind dort Kurfürsten und Könige flaniert, heute darf sich das normalsterbliche Volk an den überbordenden barocken Gartenanlagen erfreuen. Seit 350 Jahren existiert der sogenannte Große Garten und seit bescheidenen 15 Jahren finden dort im Mai die Kunstfestspiele Herrenhausen statt. In diesem Jahr zum letzten Mal unter der Intendanz des Dirigenten und neue Musikspezialisten Ingo Metzmacher. Kreuz und quer geht's wieder durch die Disziplin und Genres. Andreas Schwietzer hat sich die ersten Produktionen angesehen, bei denen es um die Suche nach einer besseren Welt ging.
Besonders eindrücklich ist diese Suche bei Doris Uhlig. Habitat heißt ihre international gefeierte Produktion. Mit dem großen Barockgarten in Herrenhausen findet die österreichische Choreografin eine neue Bühne.
Es war halt schon sehr klar für mich, dass diese Symmetrie und auch diese sehr gestutzten Sträucher nach individuellen Körpern rufen.
Über 50 nackte Menschen, junge, alte, dicke, dünne, behinderte, operierte, trotzen dem ungemütlichen Wetter. Beginnen mit einem Schaulaufen auf der Steintreppe, kriechen über Wiesenflächen, stachsen durch Brunnen und führen die 360 Besucherinnen und Besucher mit erhobenem Kopf von einem Schauplatz zum nächsten.
Mich interessiert eine Nacktheit nicht als dramaturgischer Effekt, sondern als Notwendigkeit für eine körperliche Recherche.
Zwischen den goldenen, ebenfalls nackten Statuen im Atrium kämpfen zwei Frauen. Haut auf Haut, es klatscht und schnalzt. Während der zweistündigen Gartenerkundung verwischen die Grenzen zwischen Nackten und Beobachtenden immer mehr. Da ist dieses Gefühl von Gemeinschaft, Aufbruch, von ansteckender Anarchie. An der riesigen Fontäne endet die Performance. Mit einer Frau, die selbstbewusst durch den Brunnen wartet und das Phallus-Symbol fauchend und wasserspuckend zähmt, bis noch nicht mal mehr ein räudiges Blubbern bleibt. Wobei Habitat der Mensch, pur und nackt, eine befreiende Vision des Zusammenlebens aufzeigt, versucht in der Theaterperformance Una Isla der spanischen Kompanie Agrupación Señor Serrano die KI eine neue Zukunft zu erschaffen. auf der Bühne des Schauspielhauses. Rainer Hoffmann, dramaturgischer Leiter der Kunstfestspiele.
Dahinter steht natürlich ein bisschen die Frage, sind wir Menschen das Problem? Kann es jemand anders besser? Und es geht dann ganz wörtlich um die Insel, die bessere Welt.
Eine Frau lebt auf dieser zerklüfteten Insel. Sie liebt Routinen. Doch die KI schlägt vor, auf Entdeckungsreise zu gehen, andere Leute auf die Insel zu lassen. Erst Opernsänger mit langen Hälsen, dann Rugby-Fanatiker, laut und einvernehmend. Die Insel verändert sich. 3D-Projektionen wölben sich in den Zuschauerraum hinein. Der Protagonistin ist das alles zu viel. Sie will keine Interaktion. Selbstgenügsamkeit ist eine perverse Idee, kommentiert die KI. Dieser Dialog zwischen Mensch und Maschine macht neugierig. Wie geht er wohl weiter? Wie lösen die Menschen auf der Bühne ihr Dilemma des Miteinanders? Ein kleines Mädchen könnte auftreten, schlägt die KI vor, als Metapher für eine neue Welt. Ein bisschen Klischee, ein bisschen Nonsens, aber nichts Handfestes. Damit bleibt das Theaterexperiment mit der KI eindimensional und seltsam distanziert. Dabei eröffneten die Kunstfestspiele Herrenhausen am Donnerstag stark, mit einer wahren Klanginvasion. 11.000 Seiten von Georg Friedrich Haas. 50 Klaviere verbinden sich zum Kreis. Sie sind so gestimmt, dass zwischen dem ersten und dem letzten Instrument eine halbe Note Tonhöhenunterschied liegt.
Das kann man gar nicht wahrnehmen, aber in der Summe natürlich, wenn es so durchläuft, also dass die nacheinander spielen, dann hört man so eine Art Glissando, leichtes, ja. Es sind unglaubliche Effekte.
Sagt Intendant Ingo Metzmacher. Tastengeklapper, Streichergeflirr. Wie in Wellen wird das Publikum vom Klang überrollt. Viele Besucher haben ihre Augen geschlossen. Intensivstes Hören.
Andrea Schwietzer über die ersten Tage der Kunstfestspiele Herrenhausen. Der künstlerische Weg von Toni Ausler hat bei der Bildhauerei und beim Malen begonnen. Aber irgendwie habe ihm, der 1957 in New York zur Welt gekommen ist, irgendwie habe ihm da immer was gefehlt.
I kind of started out as a sculptor and painter as a young person, and then there always seemed to be a little bit of something missing from that.
Die Lösung brachte das Bewegtbild. Toni Ausler wurde zu einem Pionier der Videokunst. Und dabei sprengt er den sprichwörtlichen Rahmen. Seine Videos reichen nämlich über Leinwände hinaus, beziehen Objekte und auch das Publikum mit ein. Mit seiner sogenannten immersiven Videokunst übt Toni Ausler gerne Medienkritik. Was echt ist, was Wahrheit und was Fake, diese Fragen stellt er immer wieder. So auch in seiner jüngsten Ausstellung, die jetzt im Kunstmuseum Winterthur zu sehen ist. Christian Gampert war dort.
Toni Auslers Arbeiten sind mit den Jahren immer größer und immer komplexer geworden. Sein spektakulärer Beginn war 1996 die Projektion eines Kindergesichts auf ein Kissen. Aber von diesem mondgesichtigen Babykopf, der in einer Kiste liegend dem Zuschauer ein freundliches Hello entgegenquäkt, ist es ein weiter Weg zum Cardiff Giant, einer 3 Meter großen, durchsichtigen und von innen beleuchteten Mumie, die den ersten Saal in Winterthur liegend dominiert und uns zu einem Parcours aus Videoassoziationen einlädt. 1868 hatte ein US-amerikanischer Betrüger eine riesige, auf Antik gemachte Steinskulptur fertigen und heimlich auf einem Baugrundstück in Cardiff im Bundesstaat New York vergraben lassen. Als sie bei den Bauarbeiten dann erwartungsgemäß gefunden wurde, glaubte die puritanisch geprägte Bevölkerung allen Ernstes an ein überdimensioniertes Mischwesen aus Engel und Mensch, das angeblich aus biblischer Zeit stammte. Man zahlte Eintritt. Solche Geschichten faszinieren Toni Ausler, der mit seinen Videos selber dunkle Dinge ans Tageslicht befördern, ausgraben, sprich unserem Unbewussten entreißen möchte. Der Ausstellungsparcours, auf den der Riese uns schickt, ist voller düsterer Andeutungen. Grabfelder und Sandkästen, Sendemasten und eine Evolutionsspirale bilden eine Art Bühnenbild. In den Filmen geht es oft um Steine, seltene Erden, Kristalle, also die Grundstoffe der Handyindustrie. Kostümierte Menschen schweben durchs Bild, Wolken, chemische Formeln. Einmal ist man im Weltraum, einmal im Supermarkt. Auf alle Fälle ist man in sehr künstlichen Welten, die oft offensichtlich aus dem Netz stammen oder darauf Bezug nehmen. Die Geschichte vom vorzeitlichen Cardiff Giant ist für Orsler ein paradigmatischer Bluff, ein Fake. Genau wie heute weite Teile des Internets, sagt Kurator Lynn Kost.
Also er nimmt diese Ausgangsgeschichte, die eigentlich relativ einfach tönt, die nimmt er als Anlass für eine Parabel darüber, wie Glauben entstehen kann, wie Information zirkuliert, wie sie sich verstärkt, wie man sie auch bewirtschaften kann, damit man daraus vielleicht auch ein Geschäft machen kann.
Orsler zeigt die falschen Glaubenswelten des Internets vor allem in filmischen Animationen. 5G-Antennen, die die Menschen kontrollieren könnten, von Flugzeugen ausgestoßene Kondensstreifen, die angeblich gefährliche Substanzen enthalten. Ein Festival der Verschwörungstheorien, bunt inszeniert und aufklärerisch gemeint, aber inhaltlich äußerst vage.
Da macht er ein riesiges Spektrum auf und lässt uns eigentlich ein bisschen darin schwimmen. Wir werden fast schon ein bisschen haltlos in diesen Räumen.
Das ist noch sehr zurückhaltend ausgedrückt. Es ist oft nicht so ganz klar, worum es eigentlich geht. Selbst wenn 10 Monitore wie Smartphones an der Wand hängen und Good Vibrations von den Beach Boys gespielt wird, übertragen sich nur wenige Vibrations auf den Betrachter. Da ist man froh, dass das Winterthurer Museum gleich nebenan in der Ausstellung Rewind die Frühphase der feministischen Videokunst untersucht. Dort wird noch klare Kante gezeigt. Wally Export lässt sich in der Wiener Innenstadt unter einer Pappschachtel die Brüste betatschen, 1968er Tapp- und Tast-Rollenspiele zur Belustigung und Beschämung des männlichen Teils der Bevölkerung. Sylvie Fleury wäscht in kurzem Rock anzüglich Motorhauben. Dara Birnbaum verwandelt eine Sekretärin satirisch in ein Wonder Woman. Im Gegensatz dazu sind Toni Orslers späte Arbeiten viel zu assoziationsoffen und ästhetisch überinstrumentiert. Hello, sagte uns Orslers geniales, eingeklemmtes, hilfesuchendes Babyface. Das ist eigentlich genug.
Findet Christian Gampert. Er berichtete über Videokunst von Toni Orsler im Kunstmuseum Winterthur. Der dänische Komponist Per Nørgaard ist gestorben. Mehr zu ihm in den Kulturmeldungen jetzt mit Susanne Lurweg.
Per Nørgaard hat Jean Sibelius genauso verehrt wie Paul McCartney. Das Geplätscher von Wasser ebenso in seine Kompositionen eingebaut wie das Gezwitscher von Vögeln. Und er hat Spektralmusik erschaffen, wie in seiner Komposition Iris aus dem Jahr 1967. Geboren als Sohn von Eltern, die im dänischen Kopenhagen eine Schneiderei betrieben, war ihm der Zugang zur Musik nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Mit seinem älteren Bruder zeichnete er Comics, vertonte sie und führte sie auf Familienfesten auf. Womöglich ist es diese Bandbreite, die seine Musik für viele so zugänglich machte. Nørgaard hat rund 400 Werke komponiert, darunter 8 Sinfonien, 6 Opern, Chorwerke sowie Filmmusik. Unter anderem zu dem 1988 mit einem Oscar ausgezeichneten dänischen Film Babettes Fest. Per Nørgaard, so ein Kritiker, türmte keine akustischen Mauern auf. Er wollte Hörer vielleicht erschüttern, aber keinesfalls demütigen. Per Nørgaards Musik weckt Bewunderung nicht durch ihre Konsequenz, sondern auch durch ihre kreative Vielseitigkeit, hieß es 2016, als ihm der Ernst-von-Siemens-Preis verliehen wurde. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Kontroverse um den Hamburger Ballettdirektor Demis Volpi spitzt sich zu. Wie heute bekannt wurde, hat er die Premiere seines Werks Demian basierend auf dem Roman von Hermann Hesse vom Juli in den Dezember verlegt. Volpi wird vorgeworfen, ein toxisches Arbeitsklima zu verbreiten, Tänzerinnen und Tänzer nicht gut zu behandeln. Einige haben bereits gekündigt, ein Brief mit Beschwerden liegt der Hamburger Kulturbehörde vor. Unter diesen Umständen scheint eine Premiere im Juli nicht möglich. Ich bedauere es sehr, die Arbeit an Demian unterbrechen zu müssen, so Volpi in einer heute verschickten Stellungnahme. Gestern haben rund 300 bekannte französische Schriftsteller das Vorgehen Israels im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet. Heute nun rufen 380 Schriftsteller aus Großbritannien und Irland, darunter Sadie Smith, Ian McEwan und Irvin Welsh, in einem Brief dazu auf, die richtigen Worte zu verwenden und den von Israel geführten Krieg im Gazastreifen ebenfalls als Völkermord zu bezeichnen. In dem Schreiben, das auf der Webseite Medium veröffentlicht wurde, fordern die Unterzeichnenden die Nationen und die Völker der Welt auf, sich anzuschließen, um das Schweigen und die kollektive Untätigkeit angesichts des Grauens zu beenden.
Susanne Lohrweg mit den Kulturmeldungen. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin und die Frage der Waffenlieferungen aus Deutschland. All das wird Thema sein ab 18.10 Uhr hier im Programm vom Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.